Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wir sind belauscht worden. Die deutsche Luftwaffe ist belauscht worden. Ein Gespräch von 4 Offizieren über militärische Einsatzmöglichkeiten in der Ukraine. Ein vertrauliches Gespräch. Ein sogar geheim zu haltendes Gespräch, das aber eben von russischen Spionen belauscht und aufgenommen wurde. Dass das passiert ist, offenbart eine ziemlich schwerwiegende Sicherheitslücke bei der Bundeswehr. Aber dass das passiert ist, sollte gleichzeitig niemanden wundern. Denn Spionage gehört einfach dazu. In Krieg und in Frieden. Zumindest historisch betrachtet ist das so. Wir brauchen gar nicht so lange zurückgehen. Da wurde auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel belauscht, am Handy. Und zwar von gleich 5 verschiedenen Geheimdiensten. Und ein Spion, der hat es sogar mal bis hinein ins Bundeskanzleramt geschafft. Saß bei Willy Brandt mit am Tisch. Das Besondere an diesem Spion war aber, dass er eben auch aus Deutschland kam. Ein Stück deutsch-deutsche Geschichte im Kalten Krieg. Der Fall Günther Guillaume.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Matthias, grüß dich.
Hi, sei gegrüßt.
Aber erstmal Tourdates. Ne? Ich hoffe, ihr da draußen erfreut euch noch dran, so sehr wie wir auf jeden Fall. Wir freuen uns immer sehr, euch irgendwo live sehen zu dürfen. Zum Beispiel, Matthias, zunächst
am 23. Mai diesen Jahres in der Notenbank von Weimar.
Jawohl.
Da heißt es um 19 Uhr, vorwärts, wir marschieren zurück, Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. 19 Uhr geht's los, Eintritt ist frei, anmelden könnt ihr euch auf deutschlandfunknova.de.
Bestens, Weimar, wir kommen, wir freuen uns schon sehr und ich lege noch einen drauf, wir kommen nämlich auch zu euch nach Berlin. Da geht's ins Humboldt-Forum am 15. Juni um 19 Uhr ebenfalls geht's los und ihr könnt euch anmelden auf humboldtforum.de. Da an dem Abend geht's dann um Bilder, die lügen, Matthias.
Ja, wie uns die Propaganda hinters Licht führt.
Hinters Licht führen, schönes Stichwort. Guillaume jetzt nämlich. Die Guillaume-Affäre. Ein Spionagefall im Bonner Kanzleramt, als dort eben Willy Brandt von der SPD der Hausherr war. Brandt führte damals, Matthias, eine sozialliberale Koalition an und das war zu diesem Zeitpunkt der Geschichte der Bundesrepublik wirklich eine ziemliche Besonderheit, ein ziemlicher Hammer eigentlich, ein politischer.
Ja, die hieß sozialliberale Koalition und auch kleine Koalition. Das Ganze geschah nach der Bundestagswahl 1969. Gebildet wurde diese Koalition aus SPD und FDP. Und zum ersten Mal, das ist das Besondere, gab es dann eine Regierung ohne Beteiligung der CDU-CSU seit 1949. Das war alles ziemlich knapp, das Ergebnis. Es war hauchdünn. Die Konservativen schimpften und waren also ziemlich entsetzt, dass sie nicht mehr sozusagen in der Regierungsverantwortung waren. Mhm. Und das Wahlprogramm, mit dem Willy Brandt eben und die SPD und die FDP gewählt wurden, sah innenpolitische Reformen vor und vor allem die Aussöhnung mit den Gegnern des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa. Mhm. Das war die berühmte Versöhnungs- und Entspannungspolitik. Da wurden viele Verträge mit osteuropäischen Staaten geschlossen, unter anderem auch mit der DDR. Und dann wurden Vertretungen ausgetauscht. Keine Botschaften, weil das hätte sozusagen eine gegenseitige Anerkennung bedeutet.
Aber eine Vertretung, das ging schon. Kleine Koalition, hast du gerade gesagt, weil man eben im Bundestag mit knapper Mehrheit regieren musste.
Ja, und weil die FDP die kleine Partei war und die SPD letzten Endes eben auch im Vergleich zur CDU. Also beide waren die kleineren. Es wurde mit knapper Mehrheit regiert. Und das ging auch deswegen knapper und wurde immer knapper, weil SPD und auch FDP-Politiker währenddessen die Seiten wechselten.
Oha.
Und in die CDU übertraten. Die Regierung wackelte also und 1972 kam es dann auch zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik zu einem konstruktiven Misstrauensvotum. Rainer Barzel, Fraktionsvorsitzender der CDU, sollte Willy Brandt den Bundeskanzler ablösen und selbst Kanzler werden. Dieses Misstrauensvotum scheiterte. Brandt blieb Kanzler und rief Neuwahlen aus. Dann gab es diese berühmte Willy-Wahl 1972 mit einem großen, nie wiedergeholten Sieg der SPD. Seine Politik war bestätigt, aber die Sache hatte tatsächlich einen Haken.
Und zwar, welchen Haken?
Es gab Gerüchte, und zwar jede Menge, dass CDU-Abgeordnete, genau gesagt 2 CDU-Abgeordnete, wohl bestochen gewesen sein sollen. Und sie haben dann wegen der Bestechung gegen ihren eigenen Mann, also gegen Barzel und für Brandt gestimmt. Und das Geld soll aus der DDR gekommen sein. Die DDR-Regierung, die hatte natürlich ein Interesse am Fortbestand der Ostpolitik und auch die Sowjetunion wollte Entspannung und gute, auch wirtschaftlich gute Beziehungen zum Westen. Also gab es diese Bestechungsgelder. Die Namen kamen erst nach der Wende 1989 heraus. aus. Erstmal allerdings war es nur eine Gerüchteküche, aber es warf eben kein gutes Licht auf die Regierung, weil sie ohne diese Bestechung das konstruktive Misstrauensvotum verloren hätte.
Okay, dass DDR und BRD damals irgendwie miteinander was zu tun hatten, ist ja klar. Bestechung, Spionage wollen wir heute auch noch besprechen. Aber sie hatten auch ganz normalen politischen Einfluss aufeinander letztlich, oder?
Ja, sie lagen ja nebeneinander. Mhm. Da waren zwei deutsche Staaten an der Grenze des Kalten Krieges, also Sozialismus versus Kapitalismus, getrennt, sagen wir es mal als Symbolbild, durch das Brandenburger Tor. Und die jeweiligen Schutzmächte, UdSSR und USA, hatten ein außerordentlich großes Interesse an den deutsch-deutschen Beziehungen. Berlin war sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Hotspot für Geheimdienste geworden und natürlich auch für die deutsch-deutsche Spionage. Und die Liste der DDR-Spione gegen die Bundesrepublik, die ist sehr lang, andersherum ist sie etwas kürzer. Und es gab auch Doppelagenten, also die für den Verfassungsschutz und für den BND auf der einen Seite und für das Ministerium für Staatssicherheit, für die Stasi sozusagen, auf der anderen Seite gearbeitet haben. Zwei Namen, Hans-Joachim Tietje, haben wir auch schon mal drüber gerichtet, und Klaus Kuhran und eben das Ehepaar Guillaume.
Das Ehepaar Guillaume, es ist nämlich nicht nur der Günther, sondern die Christel kommt auch noch dazu, Matthias. Wie sind die beiden zu Spionen geworden?
Also Günther Guillaume, der wurde angeworben durch das Ministerium für Staatssicherheit 1954, seine Ehefrau Christel 1958. Beide siedelten in die Bundesrepublik über und traten im hessischen Bereich in die SPD ein. Günther Guillaume startete dann eine Parteikarriere im Unterbezirk Hessen-Süd und Christel Guillaume, die wurde Sekretärin im SPD-Parteibüro. Und dann steigt der Günther immer weiter auf. Er organisiert einen sehr erfolgreichen Wahlkampf 1969 für Georg Leber, der wurde dann Verteidigungsminister. Mhm. Dann wird er Referent in der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik des Bundeskanzleramts. Und damit ist er sozusagen im Zentrum der Macht und ganz dicht bei Willy Brandt, den er im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit ausspioniert.
Also in seiner Strahlkraft, muss man sagen, wirklich ein Fall, der einem die Kinnlade auf den Boden knallen lässt. Ein Spion, ein DDR-Spion im Bundeskanzleramt der Bundesrepublik. Was war da damals los zwischen Bonn und Berlin? Ja? Da macht jetzt Esther Körfke mit uns die Zeitreise.
Aufmachen! Machen Sie die Tür auf!
Es ist 6.32 Uhr an diesem Aprilmorgen 1974. Als Beamte des Bundeskriminalamts an der Haustür Ubierstraße 107 in Bonn-Bad Godesberg klingeln. Der Hausherr öffnet im Pyjama.
Ja, bitte?
Herr Guillaume?
Stets zu Diensten.
Wir haben einen Haftbefehl des Generalbundesanwalts.
Was? Ich? Ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit.
Volltreffer. Mit diesem Satz hatte sich Günther Guillaume verraten. Hätte er ihn sich verkniffen, man hätte so gut wie nichts gegen ihn in der Hand gehabt. Und das, obwohl es schon früh Hinweise auf seine Spionagetätigkeit gegeben hat. 5, 9, 1, 0. Seit einem Jahr hatte man Indizien für die Agententätigkeit des Ehepaars Günther und Christel Guillaume. Ein Funksignal aus den 50er Jahren hatte die Spur zu ihnen gelegt. Die Enttarnung am 24. April schlug im verschlafenen Bonn ein wie eine Bombe.
Ein Spion im Bundeskanzleramt, ein DDR-Agent, der zum engsten Mitarbeiterkreis des Bundeskanzlers gehörte. Diese Nachricht platzte heute mitten in die Bundestagsdebatte zum Paragraphen 218. Das Plenum des Bundestages leerte sich zusehends und Diskussionen unter den Parlamentariern zeigten große Betroffenheit.
Günther Guillaume, wer war dieser kleine Mann mit dem gemütlichen Gesicht und der großen Kastenbrille? 4 Jahre lang hatte er im Bundeskanzleramt gearbeitet, 1,5 davon als persönlicher Referent Brandts. Er galt als guter Organisator, fix, fleißig. 1956 war er mit Ehefrau Christel in die BRD eingeschleust worden, hatte sich bei der SPD in Frankfurt hochgedient, managte den Wahlkampf des späteren Verteidigungsministers Georg Leber, der ihn ins Kanzleramt empfahl.
Er hatte seiner Stellung nach Einblick und Kenntnis von vielen wichtigen Vorgängen in der Bundesrepublik Deutschland.
So Karl Carstens von der CDU, die sofort Neuwahlen forderte. Doch Kanzler Brandt zog 2 Wochen später eigene Konsequenzen und trat zurück.
Es gibt Zeitabschnitte, da möchte man meinen, dass einem nichts erspart bleibe. Ich will es mir nicht leicht machen, indem ich sage, ich bin nicht zuständig.
Willy Brandt muss der Fall persönlich sehr mitgenommen haben. Der Kanzler war politisch angeschlagen. Ihm wurden sexuelle Kontakte zu mehreren Frauen nachgesagt. Der Spionagefall war für ihn Anlass, nicht Ursache seines Rücktritts.
Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt und damit die politische und persönliche Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre übernommen.
Fahrlässigkeiten und Pannen gab es genug. Ein Jahr zuvor hatte man beschlossen, die Guillaumes zu beschatten. Man wollte sie auf frischer Tat ertappen, ließ Guillaume seinen Dienst tun und benutzte den Kanzler quasi als Lockvogel. Sogar in den Sommerurlaub in Norwegen begleitete Guillaume Brandt und überbrachte ihm täglich die Funkschreiben aus Bonn, darunter auch geheime NATO-Papiere. Das kam beim Prozess gegen den Agenten heraus und dass man vor allem Christel Guillaume im Visier hatte, so der Leiter der Spionageabwehr, Albrecht Rausch.
So hat es keine Überwachung Guillaumes rund um die Uhr gegeben, weil, so der Zeuge Rausch heute wörtlich, wir auch anderweitig zu tun hatten. Die für die Observierung zuständige Abteilung wusste nichts davon, dass Guillaume den Bundeskanzler nach Norwegen zu einem Urlaub begleitete und Rausch bekundete, er habe davon erst hinterher höchst überrascht in der Zeitung gelesen.
Brandt hatte eine Politik der Annäherung an die DDR vorangetrieben. Mit seinem Rücktritt ging sie zu Ende. Ein Ziel, das die DDR ganz sicher nicht verfolgt hatte, wie der damalige Spionagechef Markus Wolf später bestätigt hat.
Der Sturz Willy Brandts widersprach vollkommen unseren politischen Absichten, die wir 1974 hatten. Das war also, wenn man so will, ein Eigentor, eine Sache, die eben nicht hätte passieren dürfen.
Günter Guillaume wurde wegen besonders schweren Landesverrats zu 13 Jahren Haft verurteilt, seine Ehefrau Christel wegen Beihilfe zu 8. 1981 wurden beide gegen ein paar westdeutsche Spitzel ausgetauscht. Nach der Wende wurde bekannt, dass Guillaume nur ein mittelmäßiger Spion gewesen war. Er hatte keine brisanten Informationen geliefert. Im April 1995 starb er.
Eine Spionagegeschichte wie aus dem Lehrbuch. Der Fall Günter Guillaume, erzählt von Esther Körfgen. Das war die Überschrift bei uns in der Planung zu dieser Ausgabe Eine Stunde History. Eine Spionagegeschichte wie aus dem Lehrbuch. Würden Sie das auch so sagen, Herr Müller-Enbergs? War das ein Spion aus dem Lehrbuch, der Herr Guillaume?
Günter Guillaume war eine der Varianten der riesigen Welt der Spionage.
Mhm.
Berühmt, aber schlaff.
Berühmt, aber schlaff. Das gehen wir nochmal genauer durch mit Helmut Müller-Enbergs. Ihr kennt ihn schon aus Eine Stunde History. Fachmann für DDR-Spionage und selbst hauptberuflich Spion, wenn man das so sagen darf. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind, Herr Müller-Enbergs.
Gerne.
Die Anwerbung eines Spions, das ist ja sicher schon mal das A und O. Wann und wie ist Guillaume denn angeworben worden?
Genaues weiß man nicht. Aus den kläglichen Spuren, die die Geschichte übrig gelassen hat, was man erzählt hat, muss man annehmen, im Jahr 1951.
Mhm.
Was war da los? Es gab einen Widerstandskreis der Jugend der Sowjetzone, der 1952 nachrichtendienstlich aufgeplatzt war. Ein antikommunistischer Laden, Günter Guillaume mittendrin.
Mhm.
Die Akte gibt es nicht mehr, aber es gibt Karteispuren und die führen auf das Jahr 51. Wie auch auf seine Freundin Christel Guillaume, die er im gleichen Jahr geheiratet hat. Es scheint, dass unser ehemaliger Hitler-Verehrer Günter Guillaume...
Das war er?
Er war 44 Mitglied der NSDAP.
Mhm.
Da wollte er schon mit 17 Jahren rein. Das heißt, seine erste große Flamme hieß Adolf.
Mhm.
Und er brauchte 7 Jahre nach dem Zusammenbruch des deutschen Faschismus, bis er Mitglied der SED wurde. Man könnte spekulieren, das ist wirklich spekulieren, dass er zunächst sehr braun antemperiert war und einige Zeit brauchte, bis ihm die rote Farbe ins Herz schien.
Mhm. Dann landet er tatsächlich ja, wahrscheinlich auf ziemlich verworrenen Wegen, im engen Umfeld von Willy Brandt. War das aber für Guillaume, wenn wir jetzt an den Ausgangspunkt 1951 denken, der Masterplan? Oder was sollte er eigentlich unternehmen?
Genau da sind wir an der zentralen Frage. Was war der erste nachrichtendienstliche Job von Christel und Günter Guillaume?
Ja, seine Frau auch, genau.
Er hieß übrigens Deckname Hansen und sie Heinze.
Aha.
Das ist jetzt nicht wirklich Jean Le Carré pur, aber gut. Ja, jeder hat so seinen Spaß und seine Romantik.
Mhm.
Vermutlich, dafür spricht einiges, waren sie zunächst gar nicht als Agenten in Frankfurt am Main vorgesehen, sondern sollten gewissermaßen der Briefkasten, die Managerabteilung für andere Spione sein, von denen man nur noch die Decknamen weiß. Fritz und Max, naja, in den 50er Jahren war nicht so richtig Romantik bei den Decknamen. Und da hatten sie einen kleinen Kaffeeladen am Dom, wer Frankfurt am Main kennt, weiß, da gibt es den alten Domplatz. Da hatten sie eine kleine Kaffeestube mit Zigarrengebrauch und das musste sich in den 50er Jahren erledigt haben. Sie stiegen ein bisschen in der Partei auf, Günther wurde Hauptamtlicher, sie Sekretärin im örtlichen oder regionalen SPD-Milieu. Und dann wurden sie allmählich Agenten in der SPD in Hessen. Ich vermute, dafür gibt es Belege, dass Christel am besten durchstartete.
Mhm.
Günther war eloquent und auf dem Damenbazar, also wirklich galant. Aber sie hatte intellektuell deutlich mehr Kerzen auf ihrer Torte.
Haben die beiden diese Rolle dann, Sie haben ja beschrieben, wie die beiden dann so langsam aufgestiegen sind, auch in der SPD-Hierarchie aufgestiegen sind, haben die diese Rolle da lupenrein gespielt oder kam schon früh Verdacht auf?
Ehrlich gesagt, war das Ganze schon von Anfang an eine Totgeburt.
Okay.
Das ist, ich glaube, Deutschlandfunk Nova bringt das jetzt mal so richtig deutlich zum Vorschein.
Ja.
Die Hauptkommunikationslinie war das Funken. Ein geheimes Agentenspiel. So mit Tasten und Mausen und so.
Aha.
Und der Bundesamt für Verfassungsschutz hat, eines der ganz großen Nummern, diesen Funk geknackt. Die konnten den lesen. Sie wussten, da ist ein G unterwegs. Sie wussten, die kriegen einen Sohn und konnten zum Geburtstag gratulieren.
Okay.
Eigentlich war die Nummer tot.
Dann fragt man sich, warum die nicht sofort entfernt worden sind. Ist das so Coventry all over again? Man will dem Feind nicht zeigen, dass man seine Tarnung durchschaut hat?
Noch schlimmer. Die Staatssicherheit wusste, die hat eine Sekretärin bei dieser Gruppe, die den Funk geknackt hatte, wussten, bei wem der Funk geknackt war. Da ist sogar ein Agentenpaar in Paris richtig hochgegangen und zweistellig verurteilt worden. Man hätte eigentlich nicht fahrlässig sein müssen und hätte die beiden aus dem Verkehr ziehen müssen.
Mhm.
Aber Risikofreude prägte die 60er Jahre, die 70er Jahre nicht mehr. Da war man vorsichtiger und hat dazugelernt. Christel und Günther Guillaume waren faktisch verbrannt. Und 1970, als Günther Guillaume vor der Primetime stand, also ins Bundeskanzleramt einrückte, als konservativer Sozialdemokrat, wurde er auf den Prüfstand gestellt und man konfrontierte ihn sehr vorsichtig mit den Anhaltspunkten der 50er und 60er Jahren. Eigentlich hätte man ihn zurückziehen müssen, aber der Junge war ja nicht schlecht. Er hat es irgendwie geschafft, glaubwürdig zu sein. Und spätestens 1973, als er an der Seite des Bundeskanzlers Willy Brandt war und in jedes Foto seinen Kopf mit Sonnenbrille schob, hatte das Bundesamt auf einem 20-Seiten-Papier in 30 Punkten gravierende, substantiierte, konkrete Verdachtspunkte gegen Günther Guillaume. Also, der vorgeblich großartige Nachrichtendienste DDR, die Hauptverwaltung A, hat ziemlich riskant gespielt, sehr gefährlich gespielt. Und Günther Guillaume war die charmante Marionette in dem Spiel.
Aber warum hat man das denn von bundesrepublikanischer, von Westseite eigentlich so durchgehen lassen, wenn man weiß, mit wem man es da zu tun hat?
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte ja Erfahrungen. Die hatten glasklare Belege auch in anderen nachrichtendienstlichen Vorfällen. Die kamen sogar vor Gericht und der Betroffene ging gut aus. Das heißt, Nachrichtendienste leben schon immer mit dem Problem, dichte Verdachtsmomente zu haben. Aber man muss erstmal die Justiz überzeugen. Mhm. Man muss den politischen Raum überzeugen. Und da war es etwas, das Amt etwas mutlos geworden. Der Präsident Günther Nollau, einer der ganz Großen in dieser Branche, war vorsichtig geworden, als er seinen Innenminister, Dietrich Genscher, sehr präzise informierte. Und jetzt kam es ja auch darauf an, in die Hirnwindungen von Hans Dietrich richtig reinzukommen, damit er es dem Bundeskanzler verklickerte. Bedenken Sie bitte die Zeit, Entspannungspolitik, Kalter Krieg. Mhm. Zwischen den Parteien ging es halt so zu wie zwischen Deutschland und Frankreich im Ersten Weltkrieg. Aha. Das war schon eine scharfe Kultur. Vielleicht so wie heute.
Vielleicht so wie heute. Bleiben wir aber noch im damals in Müller-Enberg. Sie haben ja am Anfang schon gesagt, ein ziemlich schlaffer Spion, dieser Guillaume. In welcher Schublade würden Sie ihn da einsortieren? In der Geschichte der deutsch-deutschen Spionage, sage ich jetzt mal.
Er ist sehr berühmt und hat nicht mal nachrichtendienstlich von der Informationslage eine gute Kreisklasse.
Halleluja.
Erklären. Platz 1 in der ewigen Bestenliste, das kann man so sagen, weil die Staatssicherheit ja, naja, insolvent gegangen ist. Da hat der Mann Rudolf Merker, der war mal Angestellter beim SPD-Parteivorstand, später der Journalist, der hat 1603 Sahneinformationen in den Jahren 69 bis 87 geliefert, von denen über 200 an die SED-Parteiführung gingen. Deckname Max oder Platz 2, Hans und Marcella, ein Ehepaar Thomas, die Abgeordnete im Abgeordnetenhaus in Berlin waren. Mhm. 1020 Infos. Erlauben Sie mir, das so detailliert zu sagen, um die Preisklasse des Guillaume genau beschreiben zu können. Oder das Agentenpaar Bob und Petra. Er war rechter Hand des Parteivizechefs Hans-Jürgen Wilneski, sie in der SED-Bundestagsfraktion. 951 Informationen. Das sind die, ist die ewige Bestenliste. Mhm. Wo ist Günther? Tja, 45 Informationen.
45 sind's?
Ja, das ist sowas von schlaff. Da fragt man sich, was hat der Mann da gemacht? Zu seinen Gunsten muss man natürlich sagen, dass die HVA etwas vorsichtig war. Sicherheit ging dann doch vor, weil denen war ja bewusst, auf welchem Eis der Mann sich bewegte, dass der eigentlich dekonspiriert war. Man wartete nur doch darauf, dass der Groschen irgendwie durchrutschte. Und die Informationen hatten kaum gute Noten. Eigentlich war es das letzte große Spiel des Nachrichtendienstes Hauptverwaltung A unter Markus Wolf, wo so riskant operiert wurde. Nach Günther Guillaume machte der Nachrichtendienst das, was ich gehört, Sicherheit geht vor und Schluss mit dem Verbankspiel. Günther Guillaume war nachrichtendienstlich nicht wertvoll. Schließt das?
Eigentlich ist es ja auch klar, wenn man über so einen Spion auch noch viele Jahre später spricht, dass er seinen Job nicht allzu gut gemacht hat, weil er eigentlich im Verborgenen bleiben soll. Helmut Müller-Enbergs war das eben über Günther Guillaume, der ziemlich weit unten steht in der ewigen Bestenliste. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Müller-Enbergs.
Voilà.
Ziemlich schlaff, finde ich, ist ein ziemlich hartes Urteil, das Herr Müller-Enbergs da eben über Günther Guillaume gefällt hat. Aber er hatte am Ende irgendwie doch eben Wirkung. Ja? Allein dadurch Wirkung, dass er bei Willy Brandt im Vorzimmer saß. Und dieser Willy Brandt, Matthias, über den redest du ja eh ganz gerne hier in einer Stunde History. Ein Mann, aber muss man wirklich sagen, mit einer irrwitzigen Biografie.
Und einer, das kann ich ja hier mal verraten, der mich damals wirklich, wirklich sehr beeindruckt hat. Also das war ein Typ, der wirklich toll war, fand ich damals. Und ich bin ihm auch ein bisschen nachgelaufen, das muss ich schon zugeben. Also jener Willy Brandt ist im Dezember 1913 als Herbert Frahm in Lübeck geboren. Er wird logischerweise in der Weimarer Republik sozialisiert. Er durchläuft dort einige linke politische Gruppierungen, die Falken, die Sozialistische Arbeiterjugend und so weiter. Und 1931 tritt er in die SPD ein. Aber es gibt bald ein Zerwürfnis und Stress mit dem Parteivorstand. Er tritt in die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands ein. Das ist etwas Linkssozialistisches gewesen. 1933 wird dann Hitler an die Macht geholt. Er beginnt sofort in den Widerstand gegen ihn zu gehen. Er emigriert nach Norwegen. Und in Norwegen nimmt er den Kampfnamen Willy Brandt an. Am 5. September 1938 wurde ihm die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen und 1940 kommt er in den Besitz der norwegischen Staatsangehörigkeit. Er kommt also als Norweger namens Willy Brandt nach dem Zweiten Weltkrieg nach Berlin zurück.
Also dieser Herbert Frahm aus Lübeck ist jetzt Willy Brandt aus Norwegen und wenn man sich den so anschaut, finde ich, Matthias, nach dem Zweiten Weltkrieg, denkt man nicht, dass dieser Mann mal Bundeskanzler wird.
Überhaupt nicht. Er war nämlich am Anfang erstmal Journalist und zwar für skandinavische Zeitungen und er hat berichtet vom Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Das war die erste Ausgabe von Eine Stunde History. Das ist schon lange her, ja. Im Mai 2016. Und im Juli 1948 bekommt er dann die deutsche Staatsangehörigkeit zurück, tritt in die SPD natürlich ein und beginnt in Berlin eine sehr steile Parteikarriere. Er wird regierender Bürgermeister bis 1966. In diesem Jahr wird er Bundesaußenminister in einer großen Koalition unter dem CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Und seit 1961 ist er der Spitzenkandidat der SPD bei den Bundestagswahlen und 1969 der erste sozialdemokratische Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Und ins Umfeld dieses ersten SPD-Kanzlers Willy Brandt mogeln sich dann eben Günther und Christel Guillaume. Zwei DDR-Spione im Umfeld des Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland. Diesen Willy Brandt im Zentrum der Guillaume-Affäre, den wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Das machen wir mit Historikerin Christina Meyer von der, Achtung, Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Hallo Frau Meyer.
Hallo Herr Dichmann.
Sind Sie da jetzt befangen, Frau Meyer, wenn wir über Willy Brandt sprechen wollen und Sie von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung kommen?
Nein, keineswegs.
Das ist schon mal gut.
Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung ist ja eine Bundesstiftung vom Bundestag eingerichtet. Unsere Aufgabe ist es also, uns mit dem Vermächtnis von Willy Brandts politischem Wirken zu befassen. Und das tun wir natürlich auch kritisch.
Und das tun wir jetzt auch gemeinsam hier in einer Stunde History. Wir haben schon erfahren, dass Günther Guillaumes Existenz als Spion im Umfeld Brandts eigentlich lange ein ziemlich offenes Geheimnis war. Aber ab wann wusste denn Brandt selbst davon?
Ja, Willy Brandt hat zum ersten Mal am 29. Mai 1973 von dem Verdacht erfahren, dass es sich bei seinem Referenten Günther Guillaume mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Spion der DDR handelt. Mhm. Das war also fast genau 11 Monate, bevor das Ehepaar Guillaume verhaftet wurde. Und es war so, dass der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Günther Nollau, der hatte dem Bundesinnenminister Genscher ein Memorandum überreicht mit 30 konkreten Verdachtsmomenten gegen die beiden Guillaumes. Und Genscher hat daraufhin den Bundeskanzler unterrichtet. Ja, und Willy Brandt hielt diese Verdächtigungen zunächst mal für ziemlich abwegig, unglaubwürdig.
Okay. Warum? Wie kam er da drauf, dass das abwegig sein könnte?
Naja, weil er sozusagen mit diesem Mitarbeiter gute und solide Erfahrungen gemacht hatte. Und er erkannte das natürlich auch, dass solche Verdächtigungen sehr schnell aufkamen, gerade wenn es sich wie bei den Guillaumes um Menschen handelte, die aus der DDR geflohen waren. Aber dann wurde ihm eben geraten, ganz dringend geraten vom Verfassungsschutz, Günther Guillaume erst einmal auf seinem Posten zu belassen und ihn sozusagen in Sicherheit zu wiegen, damit ungestört gegen ihn ermittelt werden konnte. Denn es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine gerichtsfesten Beweise über die Spionagetätigkeit.
Weiß man ansonsten was über das Verhältnis von Brandt zu Guillaume? Sie haben ja gerade beschrieben, er hat ihn irgendwie für einen ganz soliden Mitarbeiter gehalten.
Ja, also Günther Guillaume hat seit Anfang 1970 im Bundeskanzleramt gearbeitet, als Referent für zunächst Gewerkschaftsfragen und dann als direkter Referent von Brandt für Parteiangelegenheiten. Und Brandt schätzte Guillaumes Arbeitseifer und sein großes Organisationstalent, aber ich sag mal, intellektuell hielt er nicht viel von ihm und er hielt ihn auch für einen ziemlich anbiedernden, unterwürfigen, sozusagen zu kumpelhaften Typ und war, das muss man auch sagen, zunehmend genervt von Guillaumes Art. Und gerade bevor dieser erste Verdacht aufkam, hatte Brandt sich darum bemüht, einen neuen Job für Guillaume zu finden, weil er ihn einfach loswerden wollte.
Aber dann hätte er ihn ja eigentlich, nachdem er wusste, er hat es hier mit einem Spion zu tun, auch einfach rausschmeißen können.
Ja, eben nicht, denn der Verfassungsschutz hat...
Da ist er dem Rat des Verfassungsschutzes gefolgt.
Genau, also Guillaume hätte sozusagen dann sofort Verdacht geschöpft, dass man gegen ihn ermittelt und hätte sich möglicherweise abgesetzt. Und deswegen wurde alles erstmal so belassen. Mhm.
Am 24. April 1974 wird Guillaume dann verhaftet. Am 7. Mai, also so ziemlich genau 2 Wochen später, tritt Willy Brandt zurück. Was war los in diesen 2 Wochen im Kanzleramt? Hat Brandt da um seine Kanzlerschaft gekämpft oder wie kann man sich ihn in dieser Zeit vorstellen?
Ja, also er erfuhr von der Verhaftung oder besser gesagt Festsetzung des Ehepaars Guillaume, denn es gab keinen Haftbefehl, nur einen Vernehmungs- und Hausdurchsuchungsbefehl. Also die Bundesanwaltschaft hatte dann irgendwann entschieden, zusammen mit dem Verfassungsschutz, dass jetzt der Zeitpunkt endgültig gekommen ist, zuzuschlagen. Brandt erfuhr davon, als er gerade an diesem Tag von einer Nordafrika-Reise zurückkehrte. Und er hat erstmal relativ ungerührt und passiv reagiert. Er musste sich dann zwei Tage darauf im Bundestag in einer Aktuellen Stunde zu den Vorfällen äußern, hat dann eingeräumt, dass er eben schon seit längerer Zeit darüber informiert gewesen sei. Aber man hörte auch raus, wie verärgert er darüber war, dass er eben diesem vermeintlichen Expertenrat gefolgt war und die Sache so lange hatte laufen lassen. Also man muss noch sagen, die Guillaumes sind sogar mit den Brandts in einen vierwöchigen Sommerurlaub nach Norwegen gefahren im Sommer 1973.
Wahnsinn, ja.
Also sozusagen als professionelle Begleitung, was bei Kanzlerreisen immer ist. Und die Frage nach einem möglichen Rücktritt, die kam erstmal gar nicht auf. Das änderte sich dann erst in den ersten Mai-Tagen. Es kamen also immer neue Details über diese Affäre an die Öffentlichkeit. Zum Beispiel, dass früheren Hinweisen, die noch aus den 50er Jahren stammten, nie nachgegangen worden war. Oder eben auch, dass Guillaume in diesem Norwegen-Urlaub direkten Zugang zum Fernschreiber des Kanzlers und damit auch zu Geheimdokumenten bekommen hatte. Aber der entscheidende, ich sag mal, Katalysator für den Entschluss zum Rücktritt war dann, dass das Bundeskriminalamt ein Dossier an den Kanzler übergeben hat mit Aussagen seiner Sicherheitsleute. Die waren vernommen worden und hatten darin unter anderem geäußert, Günther Guillaume hätte dem Kanzler regelmäßig während seiner Wahlkampf- und Dienstreisen Frauen zugeführt, wie es dort hieß. Und jetzt gab es eben mehrere Leute, den Verfassungsschutzpräsidenten, den BKA-Chef und nicht zuletzt Herbert Wehner, den SPD-Fraktionsvorsitzenden, der schon länger der Überzeugung war, dass Brandt nicht mehr der Richtige war für diesen Posten, zu geschwächt war. Jedenfalls diese Leute waren alle der Meinung, dass dieses Dossier ein enormes Erpressungspotenzial für den Kanzler bietet. Und unabhängig davon, dass wir nicht wissen, was an diesen Behauptungen der Sicherheitsleute wirklich dran war. Ja, und Brandt war dann in einer zunehmend desolaten Verfassung, geriet unter Druck. Dann gab es eine Klausurtagung der SPD in Bad Münstereifel am 4. und 5. Mai. Da gab es dann ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Brandt und Wehner. Und wir wissen bis heute nicht ganz genau, was dort besprochen wurde. Aber klar ist wohl, als Brandt seinen Rücktritt ins Spiel brachte, hat Wehner ihn nicht davon abgehalten und ihm nicht widersprochen. Und daraufhin hat Brandt dann erst dem SPD-Vorstand und dann dem Bundespräsidenten, wie sich das gehört, seinen Rücktritt erklärt.
Wir kommen hier so ein bisschen in den Bereich politischer Hinterzimmerspiele, Frau Meyer. Man liest ziemlich prominent, wenn man mal über die Biografie von Willy Brandt einfach nur im Netz sucht, dass eben sein Privatleben außer Kontrolle geraten wäre. Was Sie gerade mit den Frauen angesprochen haben, da ist aber auch von Alkohol und Depressionen und so weiter die Rede. Jetzt sagen Sie aber gerade, vieles weiß man eigentlich gar nicht genau. Was wissen wir denn über diese Zeit und Willy Brandt und wirklich so seine Verfasstheit?
Also, was wir schon wissen, ist, dass er regelmäßig unter Phasen litt, die man schon als depressiv bezeichnen kann. Es gibt natürlich jetzt keine klinische Diagnose, aber er hat sich regelmäßig, vor allem im Herbst, manchmal für Tage zurückgezogen, sozusagen relativ phlegmatische Phasen gehabt. Ja, sicherlich hat er auch gerne Rotwein am Abend getrunken und er hatte auch unmittelbar nach seinem phänomenalen Wahlsieg 1972 eine Operation, hat daraufhin mit dem Rauchen aufgehört, den Alkoholkonsum runtergefahren. Und ich sag noch, diese Frauengeschichten, da behaupte ich, da wurde sehr, sehr viel dazu gedichtet. Es gibt auch Hinweise darauf, dass diese Sicherheitsbeamten, die diese Aussagen getätigt haben über die sogenannten zugeführten Frauen, dass die auch auf Druck des Bundeskriminalamtes da möglicherweise einiges hinzufantasiert haben. Und das war natürlich etwas, was gerade die Boulevardpresse dankend aufgegriffen hat.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, von wegen hinzugedichtet. Ja. Wie wurde das eigentlich alles öffentlich diskutiert? Wurde Willy Brandt da richtig auseinandergenommen?
Natürlich wurde mit einer gewissen Sensationsgier über diese ganze Affäre berichtet. Der Stoff dafür war ja auch da, eine Agentenaffäre und dann eben noch diese Gerüchte über Frauengeschichten. Aber die öffentliche Meinung, muss man sagen, hat jetzt nicht eine, ich sag mal, Diffamierungskampagne gegen Willy Brandt gestartet. Die öffentliche Meinung war doch immer noch relativ zu seinen Gunsten. Also sein Ansehen war, das muss man sagen, vor Bekanntwerden dieser Affäre deutlich gesunken, einfach aufgrund zahlreicher innenpolitischer Probleme.
Schon
und
vor der Affäre, sagen Sie.
Ja, vor der Affäre. Dieser Abstieg begann im Grunde direkt nach dem Wahlsieg vom Herbst 72. Die Krisenstimmung im Land wurde immer größer. Da kam ja alles Mögliche zusammen. Die Ölkrise, sinkendes Wirtschaftswachstum, horrende Staatsausgaben, Streiks. Und es herrschte ein Gefühl der Stagnation und zunehmend das Gefühl, dass der Kanzler seine Autorität verloren hat, seine Durchsetzungsfähigkeit. Entsprechend fielen seine öffentlichen Zustimmungswerte drastisch zunächst mal. Aber das größere Problem war am Ende, dass innerhalb der SPD-Führung er einen Autoritätsverlust erlitten hat und an Rückendeckung verloren hat. Mhm. Und da hat Herbert Wehner sicherlich eine besonders wichtige Rolle gespielt.
Willy Brandt tritt dann als Kanzler zurück, bleibt aber sehr lange noch, Frau Mayer, bis fast an sein Lebensende noch Vorsitzender der SPD und auch Bundestagsmitglied. Also Sie sagten ja schon, sein Ansehen war nicht sonderlich gesunken, er hatte noch eine lange politische Karriere.
Ja, absolut. Also sein Ansehen in der Öffentlichkeit hat letztlich überhaupt nicht stark und erst recht nicht nachhaltig unter dieser Affäre gelitten. Die allgemeine Ansicht war, dass Brandt sozusagen für Versäumnisse hat gerade stehen müssen, die er selbst nicht zu verantworten hatte. Also die Verantwortung lag viel, viel eher beim Bundesverfassungsschutz, aber auch beim Bundesinnenminister, der seine Karriere auch vorantreiben konnte. Vor allem aber entwickelte er sich dann in den späten 70er und den 80er Jahren zu einem unglaublich angesehenen Politiker auf internationaler Ebene.
Das ist dann der Elder Statesman,
ja,
der kommt.
Genau,
ne?
Er war ja dann lange Präsident der Sozialistischen Internationale, er war Vorsitzender der sogenannten Nord-Süd-Kommission, er war auch Mitglied im Europaparlament. Und auch innerhalb seiner Partei blieb er, gerade wenn man an diese Zeit Helmut Schmidt, NATO-Doppelbeschluss denkt, blieb Brandt eine unglaublich wichtige Brücke auch zur jüngeren Generation in der Partei, aber auch in der gesamten bundesdeutschen Gesellschaft.
Historikerin Christina Mayer war das bei uns über Willy Brandt und sein politisches Leben in einer Stunde History. Danke, Frau Mayer.
Danke Ihnen.
Jetzt tritt also der Bundeskanzler zurück, ein Bundeskanzler namens Willy Brandt, aus diversen Gründen, aber öffentlichkeitswirksam eben auch dadurch, weil ein Spion in den eigenen Reihen gefunden worden war, ein DDR-Spion. Und das, Matthias, während BRD und DDR mit Willy Brandt ja eigentlich Entspannungspolitik machen wollten. Was kam jetzt nach der Entspannungspolitik?
Ja, irgendwie haben beide Seiten versucht, sowas wie Normalität zu machen. Am Anfang wurden natürlich ein paar Termine abgesagt, aber schnell war klar, beide Seiten wollen diese Entspannungspolitik irgendwie weiter betreiben. Und dann gab es natürlich auch sehr schnell inoffizielle Kontakte, aber nach außen gab es erstmal große Empörung und große Schlagzeilen wie Entsetzen in Deutschland, Brandts vertrauter Ostspion, man ahnt schon, welche Zeitung das war. In die Kritik ist geraten Hans-Dietrich Genscher, der war damals Innenminister, und Günter Nollau, das war der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz. Beide hätten Guillaume ja früher aus dem Kanzleramt abziehen können, wie wir vorhin schon gehört haben.
Stimmt. Ich denke übrigens, dass diese Zeitung in Sachen Tonlage aber auch noch mal ein bisschen angezogen hat seit den 70ern. Aber egal, das für ein andermal. Was passierte eigentlich mit Günther und Christel, Matthias? Das Ende deren Geschichte kennen wir noch gar nicht.
Ja,
Guillaume und Christel.
Ja, Günther, Guillaume und Christel wurden vor den Kadi gezerrt und 1975 wird Günther Guillaume zu 13 Jahren wegen Spionage für die DDR verurteilt. Seine Frau bekommt 8 Jahre. Mhm. 1981 gibt es einen Agentenaustausch und beide kehren in die DDR zurück. Und dort bekommen sie den Heldenstatus als Kundschafter des Friedens. So hießen damals Auslandsagenten der DDR. Das Ehepaar bekommt den Karl-Marx-Orden, aber privat trennen sie sich, sie verstehen sich nicht mehr. Mhm. Günther Guillaume schließlich stirbt im April 1995 und seine Frau im März 2004.
Soweit also die Geschichte des Ehepaars Guillaume, am Ende eines Spionenlebens geschiedene Leute, aber auf dem Weg dahin hatten sie mehr oder weniger absichtlich einen Bundeskanzler zu Fall gebracht. Normalerweise würde man einem Spion jetzt natürlich applaudieren, wenn er den Regierungschef des Systemgegners stürzen kann. Allerdings, Herr Michels, Hier muss man sagen, war es ja eigentlich eher ein Schnitt ins eigene Fleisch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war nicht im Interesse der DDR-Regierung, dass Brandt stürzen sollte, weil Brandt als Garant der Entspannungspolitik gesehen wurde. Mhm. Und die wollte ja Ost-Berlin auch gerne weiterführen. Und vor allen Dingen auch Moskau, also Leonid Brezhnev, der sowjetische Parteichef, hielt große Stücke auf Willy Brandt, und deswegen war es natürlich der DDR-Führung peinlich, dass nun Brandt ausgerechnet über einen DDR-Spion stürzen würde.
Eckhard Michels zu Gast in einer Stunde History, Historiker am Birkbeck College der University of London, der zu Guillaume geforscht und publiziert hat. Schön, dass Sie da sind, Herr Michels.
Ja, guten Tag.
Den Rücktritt Brandts, den wollte man also offensichtlich in der DDR nicht. Aber was hatte denn die DDR-Führung ansonsten mit Guillaume im Umfeld von Brandt eigentlich vor? Also was hatte man für ein Interesse, da jemanden zu platzieren?
Naja, das ist natürlich der Traum jedes Geheimdienstes, möglichst an zentraler Stelle einen Spion zu platzieren. Die DDR-Führung in Anführungszeichen wusste das gar nicht, das wussten nur die oberen Chargen im Ministerium für Staatssicherheit, also der Leiter der Auslandsspionage Markus Wolf war eingeweiht. Mielke wurde erst, als der Skandal sozusagen ausgebrochen ist, informiert, und Honecker wusste das auch erst, als Guillaume enttarnt worden ist in der Bundesrepublik. Also es war ein streng gehütetes Geheimnis, und normalerweise hat sich auch die DDR-Führung nicht dafür interessiert, wo die Spione sitzen, solange die halt gute Informationen liefern würden.
Wir haben allerdings vorhin gehört von Spionagefachmann Helmut Müller-Enberg, so gute Informationen kamen da gar nicht aus dem Umfeld, Guillaume.
Das stimmt, ja. Wir haben ja diese Dateien entschlüsseln können vor ungefähr 20 Jahren, was die DDR-Spione aus der Bundesrepublik überhaupt nach Ost-Berlin gemeldet haben. Und da schneidet Guillaume ja relativ schlecht ab. Das hat zum Teil damit zu tun, dass über seinen Tisch gar nicht so wichtige Sachen gingen, weil er eben nur der Parteireferent von Bundeskanzler Brandt war. Und zum anderen kann man vielleicht auch annehmen, dass sich Guillaume inzwischen schon wesentlich mehr mit der Bundesrepublik und mit Willy Brandt und der SPD identifizierte als mit seinen ursprünglichen Auftraggebern.
Okay. Also ein Spion wirklich an oberster Stelle, allerdings mit nicht allzu großem Output. Da fiel hier vorhin ein paar Mal das Wort Risiko oder auch eher Risikobereitschaft. War das nicht tatsächlich sehr riskant seitens der DDR, dann einen Spion bei Brandt im Kanzleramt zu haben, in einer Zeit, in der wir ja eben eigentlich von Entspannungspolitik reden?
Ja, also die kalte Füße hat die DDR-Führung oder die Stasi-Führung eigentlich erst bekommen, als sie merkten, dass Guillaume und seine Frau schon von der westdeutschen Spionageabwehr beobachtet worden sind. Und dann hat man natürlich überlegt, soll man jetzt diesen Spion vielleicht lieber zurückziehen nach Ost-Berlin? Aber das hätte ja vielleicht gerade erst dann den Skandal hervorgerufen, den man eigentlich vermeiden wollte, wenn plötzlich ein enger Mitarbeiter von Willy Brandt in Osten verschwunden wäre. Also insofern hat man ein bisschen die Vogel-Strauß-Politik betrieben und den Kopf in den Sand gesteckt und gehofft, hoffentlich geht dieses Gewitter an uns vorbei, hoffentlich wird dieser Mann nicht enttarnt. Aber zum anderen gab es natürlich nie eine Art Gentleman's Agreement zwischen der Bundesrepublik und der DDR, Spione möglichst nicht an oberster Stelle zu platzieren oder bestimmte Sachen nicht auszuspionieren. Das wäre ja absurd gewesen. Ich verweise ja nur auf die Ausspähung des Handys von Angela Merkel vor einigen Jahren durch den amerikanischen NSA. Also da sagen Sie was, gibt es anscheinend auch kein Gentleman's Agreement, dass man sowas nicht macht.
Wo wir jetzt bei Merkel sind und dieser Ausspionierung, das hat aber natürlich damals mächtig reingehauen in die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Jetzt fliegt damals die Nummer mit Guillaume auf. Wie gesagt, wir sind eigentlich in einer Zeit der Entspannungspolitik. Wie hat das denn damals aber dann in die deutsch-deutschen Beziehungen reingehauen?
Naja, es gab eine kurze atmosphärische Abkühlung von bundesdeutscher Seite natürlich. Es gab einige symbolische Akte, Bonds, womit man seinen Missmut gegenüber der DDR äußern wollte. Also zum Beispiel die Akkreditierung des ständigen Vertreters der DDR in Bonn, die damals anstand, ist dann 2 Wochen aufgeschoben worden, und auch der bundesdeutsche Vertreter nach Ost-Berlin ist dann erst einige Wochen später tatsächlich angereist. Aber fundamental in der Sache, in der Substanz, gab es also keine Verschlechterung der deutsch-deutschen Beziehung als Folge der Guillaume-Affäre. Dafür stand für beide Seiten letztendlich zu viel auf dem Spiel. Beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen waren ja an der Entspannung und auch an der Fortführung der Entspannung interessiert. Und überhaupt waren sich beide Seiten auch bewusst darüber, dass man sich gegenseitig ausspionierte.
Das findet auf der politischen Ebene statt. Aber Herr Michels, wissen Sie vielleicht auch, wie das damals so in Deutschland diskutiert wurde, vielleicht auch in der Bevölkerung? Weil ich denke, sowas löst ja gewisse psychologische Reflexe aus. Wenn ich weiß, ey, hör mal, die wollen uns ausspionieren, die spionieren uns auch aus und haben getarnte Leute in unseren obersten Reihen.
Ja, also sagen wir so, die Empörung in der westdeutschen Öffentlichkeit war sicherlich größer als innerhalb des politischen Apparats in Bonn, wo man eben wusste, dass man ständig mit DDR-Spionen rechnen musste. Und in der westdeutschen Öffentlichkeit wurde das eben so als eine Art Dolchstoß der DDR gegen Brandt aufgefasst, weil man natürlich auch als Normalbürger sofort dachte, mein Gott, dieser Guillaume, wenn der so dicht an Brandt da war, dann hatte er sozusagen alles eins zu eins direkt, was in Bonn oder im Kanzleramt vorgegangen ist, weitergemeldet nach Ost-Berlin. Das sind halt so die Vorstellungen, die man davon hat, wenn ein Spion zentraler Stelle positioniert ist. Also für die Öffentlichkeit war das eigentlich ein größerer Skandal als regierungsintern in der Bundesrepublik.
Andersherum, wie war es so in der DDR? Wie wurde es da thematisiert? Kann man ja auf zweierlei Weise sehen. Man kann sagen, oh oh, peinlich, die haben einen unserer Top-Agenten enttarnt. Oder propagandistisch kann man es feiern, weil man eben einen Agenten bis ins Kanzleramt gekriegt hatte.
Ja, das würde man vermuten, aber propagandistisch gefeiert wurde das, wenn überhaupt, dann nur Stasi-intern. Offiziell ist der DDR ja nie von der Guillaume-Affäre oder von einem ostdeutschen Kundschafter geredet worden, der im Kanzleramt saß, weil eben die DDR die Affäre möglichst nicht hochkochen lassen wollte, weil ihr das Ganze peinlich war. Und so hat dann die Stasi-Führung in Übereinstimmung mit der SED-Führung diese Interpretation aufgebracht, dass Brandt nicht wegen dieses Spiones gestürzt ist, sondern einem Komplott reaktionärer Kräfte in der Bundesrepublik zum Opfer gefallen ist. Okay. Also der Name Guillaume ist in der DDR in den offiziellen Medien nie gefallen. Und auch selbst als Guillaume dann 1981 in die DDR zurückgekehrt ist, dann erhielt er zwar so eine Art Heldenempfang, aber auch das nur regimeintern. Offiziell in der Öffentlichkeit ist er überhaupt das erste Mal 1987 durch ein Zeitungsinterview den Ostdeutschen vorgestellt worden. Also das Ganze war der DDR-Führung eher peinlich, weil die auch wussten 1974, dass Brandt sehr populär unter vielen Ostdeutschen war.
Vielleicht noch eins zuletzt, Herr Michels. Ist das alles, diese ganze Affäre Guillaume, ist das alles ein Kapitel kalter Krieg, bei dem wir froh sein dürfen, dass das jetzt alles lange, lange vorbei ist? Deutschland ist wieder vereint, Deutsch-Deutsch-Spionage gibt es nicht mehr. Oder hat dieser Fall für Sie irgendeine Aktualität?
Also eine Aktualität... Naja,
oder vielleicht auch Kontinuität bis heute?
Also eine Kontinuität sehe ich da nicht, weil die beiden Deutschlands gibt es ja nicht mehr. Es gibt nur noch ein Deutschland. Ich denke mir, es ist trotzdem ein guter Fall, an dem man demonstrieren kann, die Chancen oder die Möglichkeiten der Spionage, aber auch die Grenzen der Spionage und dass man das nicht irgendwie als eine Art magische Kraft oder Zauberkraft ansehen sollte, die wirklich die geheimsten Interne einer Regierung entlocken können, sondern jeder Geheimdienst ist halt auch eine sehr bürokratische und zum Teil schwerfällig arbeitende Behörde, die entsprechend nicht eins zu eins die Erkenntnisse umsetzen kann, die die Spione im Ausland liefern können.
Historiker Eckhard Michels hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Michels.
Ja, danke.
Als ich hier so in den Vorbereitungen zu dieser Ausgabe eine Stunde History war und dann dieser Lauschangriff aufkam oder rauskam, ne, auf die deutsche Luftwaffe, dachte ich so, ja, klar, Spionage ist real. Das sind nicht nur Jean Le Carré-Romane und Bond-Filme und so. Nee, das ist alles echt. Aber dieser Fall Guillaume jetzt speziell, der kommt mir doch irgendwie wie aus so einem Noir-Film oder sowas ähnlichem vor. Matthias, ich denke da an verrauchte Hinterzimmer, Bonn und Berlin, Kalter Krieg, die deutsch-deutsche Teilung, alles fast schon eben filmreif in meiner Vorstellung.
Ja, ist es irgendwie auch. Es ist auf jeden Fall, finde ich jedenfalls, vollkommen absurd. Diese deutsche und auch die europäische Teilung natürlich, das waren vollkommen absurde Dinge und das brachte eben auch absurdes Zeug hervor. Und diese Guillaume-Affäre, das war eines von diesen vielen absurden Dingen, die damals stattgefunden haben. Es wurde ein enormer Aufwand betrieben. Die handelnden Personen gingen ein hohes persönliches Risiko ein. Sie richteten schweren Schaden an und provozierten immer weiter neues Misstrauen zwischen diesen beiden deutschen Staaten. Und wenn man die zeitgenössische Presse durchblättert, dann liest man neben Empörung eben auch Rufe nach drastischen Strafen. Und bei der vorzeitigen Entlassung, die wir ja auch gerade besprochen haben, da wiederholte sich das alles. Obwohl, beide Seiten ihre Spione zurückbekamen. Die Bundesrepublik hat natürlich auch in der DDR spioniert. Das wurde dann irgendwie nicht so gerne gesagt, aber es war Tatsache. Also insgesamt alles absurd und schwer vorstellbar heute.
Aber ganz sicher eben auch mit Auswirkungen bis heute. Jedenfalls diese Zeit des gegenseitigen Misstrauens. Denn Misstrauen ist nur schwer zu behandeln. Wie sich der Kalte Krieg, der steckt ja hinter all dem, was wir heute besprochen haben, wie der sich auch bis heute ganz greifbar fortsetzt, das besprechen wir nächste Woche hier wieder in einer Stunde History. Dann geht es nämlich um die Gründung einer Truppe, um die in den letzten Jahren wirklich kein Rumkommen war. Dann geht es nämlich um die Söldnertruppe Wagner, die vor 10 Jahren gegründet wurde. Und ich bin Markus Dichmann. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns am 15. Juni im Humboldt-Forum in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.